It's BBC Byroid Courtside.
Der Podcast wird präsentiert von VFM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de.
Ja, hallo Bayreuther Basketballfans. Willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts BBC Bayreuth Courtside. Mein Name ist Carlo Steiner und ich darf euch diese Saison als Moderator begrüßen, wenn ich für knapp 30 Minuten die Protagonisten rund um unsere Mannschaft zum Gespräch bitte. Für eine erste Folge kann es natürlich keinen besseren Gast als unseren neuen Headcoach geben. Herzlich willkommen, Florian Wedell.
Schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Viele haben deinen Namen wahrscheinlich zum ersten Mal gehört in Bayreuth. Deinen Werdegang haben vielleicht einige schon mal gegoogelt, aber erzähl uns doch nochmal, wie ist Basketball überhaupt in dein Leben gekommen? Das beginnt ja bei den meisten schon recht früh. Und wo hat dich der Basketball bisher schon so hingeführt?
Ich bin in der Nähe von Hannover aufgewachsen, bei Ronnenberg, kleines Dorf in der Nähe von Hannover. Sehr basketballbegeistertes Dorf schon, als ich groß geworden bin, wo viele junge Basketballer schon auf einem relativ hohen Niveau gespielt haben, dafür, dass es so ein kleines Dorf war, gerade in dem Jahrgang. Ich habe angefangen mit Basketball, als ich 7, 8 Jahre alt war, habe mich total in den Sport verliebt. Relativ schnell sehr ehrgeizig geworden dabei und dann auch schnell andere Sportarten zur Seite geschoben, weil ich halt viel auch Tennis und Fußball gespielt habe und irgendwann gemerkt habe, nee, Basketball ist es. Und dann sehr ehrgeizig geworden, habe dann irgendwann gemerkt, es gibt Grenzen in Hannover, weil damals gab es noch keinen NBBL, JBBL Basketball in Hannover und bin dann nach Göttingen gegangen. Das heißt quasi als 13-Jähriger jeden Tag von Hannover nach Göttingen gependelt und das waren schon auch mal so 2 Stunden One-Way. So, also ich war schon ein bisschen positiv Basketball verrückt, als ich 13 war und wollte unbedingt Profi werden. Da sehr viel für investiert, habe mich verletzt irgendwann, als ich 16, 17 war, war leider 2 Jahre raus und habe einfach dann realisiert, so das Talent reicht nicht, um es auf BBL-Niveau, Pro-A-Niveau zu schaffen, nachdem ich 2 Jahre verpasst hatte. Wusste aber, ich will unbedingt im Sport bleiben und so bin ich auch während der Verletzung schon ein bisschen ins Coaching gekommen, habe da im Nachwuchsbereich angefangen, habe gemerkt, dass mir das wahnsinnig Freude bereitet, mit jungen Spielern zu arbeiten.
Also das heißt, du hast quasi viel mit Jugendmannschaften gearbeitet, gerade zum Beginn deiner Karriere. Wie alt warst du, als du Coach geworden bist zum ersten Mal?
Erste Erfahrung habe ich gemacht wahrscheinlich mit 17, 18 während der Verletzung und dann so richtig für mich entschieden, dass ich den Bereich oder den Beruf Trainer wählen möchte und ja daraus einen Fulltime-Beruf machen möchte, war wahrscheinlich mit 20. Also ich habe quasi das Abi fertig gemacht und habe so überlegt, was machst du jetzt? Machst du was Vernünftiges und fängst irgendwie ein Lehramtsstudium an oder so? Und ich habe tatsächlich auch ein Lehramtsstudium angefangen für ein Semester, habe aber relativ schnell gemerkt, so ich will Vollgas im Profibereich. So habe mich dann umgeguckt und damals war es so, dass Bayern München gerade in Begriff war, aufzusteigen. Das war so das Jahr, ja, wo sie den Aufstieg dann auch geschafft haben am Ende. Und ich habe gemerkt, da wächst richtig was heran, was sehr interessant werden könnte für die Zukunft und habe mich einfach entschieden, nach München zu ziehen, so auf Verdacht und zu gucken, ob ich da vielleicht eine Chance habe, als Trainer anzufangen und natürlich nebenbei Sportwissenschaften zu studieren. Und das hat sich dann schneller entwickelt als gedacht eigentlich. Ich war im Oktober da und 3 Wochen später hatte ich einen Job als Assistant Coach im U12-Bereich, weil sie gerade gesucht haben. Und so nahmen die Dinge irgendwie ihren Lauf.
Und du bist da einfach hin, hast gesagt, ich kann das, ich mach das, stellt mich ein.
Ja, ich habe erstmal angefangen zu studieren. Ich hatte halt natürlich die Idee, im Laufe dieses ersten Jahres dort einfach erstmal zu hospitieren, Leute kennenzulernen, irgendwie da vielleicht reinzuwachsen und dann in Jahr 2 vielleicht eine Chance zu kriegen. Aber ich habe, ja, ich glaube nach 3 Wochen oder so rief mich ein guter Freund an und meinte, die haben gerade auf der Website geschaltet, dass sie einen U12-Coach suchen. Das hat er in dem Moment gesehen, wo sie es geschaltet haben. Er rief mich an und sagte mir das. Da habe ich sofort die Unterlagen hingeschickt, noch am selben Tag. Und am nächsten Tag saß ich im Büro und habe ein Vorstellungsgespräch gehabt. Das ging ganz ziemlich schnell.
Ja, Wahnsinn. Wer hat dann im Laufe deiner Coaching-Karriere oder wie hat sich deine Basketball-Philosophie entwickelt und wie würdest du selber deinen Coaching-Stil oder auch deinen Spielstil beschreiben?
Also ich durfte halt bei Bayern von vielen sehr erfahrenen Jugendtrainern lernen erstmal. So der erste war Berthold Bisselig, der damals in München Jugendkoordinator, Jugendchef sozusagen war. Von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Jemand, der mir super viel über Disziplin beigebracht hat und also sowohl für mich selbst als auch das jungen Menschen beizubringen. Ich habe über ihn auch sehr viel gelernt, mich selbst zu beobachten und sag mal, mir selbst auch Feedback zu geben, mir auch Feedback einzuholen von anderen. Wir hatten eine Wahnsinns-Feedback-Kultur damals im Nachwuchsbereich, weil er eben der Hauptverantwortliche dafür war. Dann Felix Czerny, damals unser NBBL-Trainer, bei dem ich auch ein Jahr als Assistant dabei war. Von ihm habe ich viel gelernt. Und dann natürlich die ganzen Headcoaches, die im BBL und Euroleague da rumgelaufen sind. Ich war von Anfang an, von Jahr 1 war ich super interessiert und bin zu jedem Training gegangen, wo ich hingehen konnte bei der ersten Mannschaft. Immer zugeguckt, immer Fragen gestellt, immer versucht, irgendwie so den nächsten Schritt zu gehen. Und muss halt sagen, dass Bayern mir schon die Möglichkeit gegeben hat, mich extrem kontinuierlich zu entwickeln als junger Trainer, weil sie mich einfach von Altersklasse zu Altersklasse haben wachsen lassen. und ich so auch mit dem Jahrgang, sage ich mal, den ich am meisten gecoacht habe, die 2003er und 2004er, mit denen bin ich so mitgewachsen. Ne? Während die so langsam aus der U12, U14 in die U16, U19 kamen, bin ich eigentlich im selben Tempo mitgewachsen sozusagen als Trainer und habe da alle Altersstufen durchlaufen dürfen. Und ich glaube, das hat mich extrem geprägt. Also die Person natürlich, aber auch die Tatsache, dass ich so kontinuierlich mich entwickeln durfte und mit diesen jungen Spielern mitwachsen durfte und erkennen konnte, wie sie sich entwickelt haben und daraus natürlich auch mitbekommen habe, was haben wir gut gemacht, was hätten wir vielleicht auch mal ein bisschen besser machen können mit den Jungs. Das war eine tolle Erfahrung. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt in meiner Coaching-Idee, auch mit jungen Spielern arbeiten zu wollen und die aufs nächste Level bringen zu wollen.
Jetzt aufs Sportliche bezogen, wie würdest du jetzt so deinen Coaching-Stil und den Spielstil, der unter dir gespielt wird, beschreiben?
Also ich bin jemand, der auf jeden Fall ein Riesenfan von Energie auf dem Feld ist, die vorgelebt wird und die erkennbar ist. Ich glaube, Energie kann man auf verschiedene Arten und Weisen natürlich aufs Spielfeld bringen. Ich denke, etwas, was relativ einfach ist, ist hohes Tempo, mit hohem Tempo zu spielen, mit großer Einsatzbereitschaft zu spielen in der Verteidigung. Ich bin ein großer Freund davon, auch eher aggressive Verteidigungsformen zu zeigen. Am Ende muss man natürlich auch sagen, das hängt auch von deinem Personal ab, was du im Team hast. Ich finde es jetzt auch, verblendet zu sagen, so, ich werde in Zukunft immer aggressive Verteidigung spielen, weil ich weiß ja auch nicht, was die Zukunft bringt, was ich für Big Men zum Beispiel haben werde, so, ob die das in der Lage sind zu machen. Ne? Aber wenn ich mir jetzt ein Team zusammenstellen kann, dann stelle ich mir eins zusammen, was aggressiv spielen kann, in der Verteidigung, was rennen kann, mit hohem Tempo spielen kann, was bereit ist und willens ist, den Ball zu teilen und den bestmöglichen Wurf für die Mannschaft rauszuspielen, was aber auch am Ende des Tages und, sage ich mal, auch am Ende eines Angriffes weiß, wer welche Rolle hat. Also, weil das, die Gefahr ist natürlich, wenn du viel Freiheit gibst und mit hohem Tempo spielst, dass es dann auch chaotisch wird und dann musst du, glaube ich, so diese, den richtigen Weg finden, dass es am Ende halt nicht chaotisch wird, sondern dass es ein hohes Tempo ist, aber am Ende der Possession zum Beispiel, am Ende des Angriffs weiß auch jeder, okay, der Ball muss zurück zu demjenigen, der jetzt die beste Entscheidung für uns treffen wird, wenn es dann drauf ankommt, so, ne? Weil am Ende wollen wir natürlich auch effizient sein und Chance haben, Spiele zu gewinnen.
Deswegen bist du hier. Wie hast du in der Vergangenheit den Bayreuther Basketball wahrgenommen und konntest du auch so in den letzten paar Spielzeiten vielleicht mal ein Auge drauf werfen? Wie hast du das aus der Distanz, wo du in München warst, eingeschätzt?
Also ich habe sowieso immer super viel Bundesliga-Basketball geguckt, über alle Jahre, die ich in München war. Einfach, weil ich Basketball-Fan bin natürlich. Ne? Und dementsprechend natürlich den Bayreuther Basketball auch mitbekommen und immer erlebt als sehr dynamischen Verein mit einer wahnsinnigen Energie. Also vor allem, wenn man sich die Heimspiele angeguckt hat, fand ich schon damals auch im Fernsehen erkennbar, dass da halt eine besondere Stimmung ist. Und es war auch für mich so in der Außenwahrnehmung natürlich was Besonderes zu sehen, dass man hier zum Beispiel dann international gespielt hat. Ne? Also das sind schon so Dinge, die kriegst du natürlich mit. Auch wenn du nicht in Bayreuth bist, dass es besondere Spielzeiten waren und da besondere Dinge hier auch geschafft wurden. Und ja, dass Bayreuth einfach eine Basketballstadt ist, das kriegst du auch aus der Ferne mit. So. Und jetzt die letzten 2 Jahre natürlich ein bisschen weniger, als ich in Dänemark war, erstmal vor allem am Anfang. Aber sobald jetzt für mich klar war, dass es eventuell Richtung Deutschland auch zurückgehen könnte, habe ich mich natürlich auch wieder intensiv mit beiden Ligen beschäftigt, sowohl mit BBL als auch Pro A und darüber auch wieder.
Wie müssen wir uns so eine Verpflichtung bei einem Coach vorstellen? Also kommt da ein Agent zu dir und sagt, du, ich habe da einen Job in der Pro A für dich und dann kriegst du ein Vorstellungsgespräch oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, es ist ja schon so, dass auch bei uns Trainern im Prinzip viele einen Agenten haben. Jetzt sicherlich nicht jeder und auch nicht jeder jetzt in meinem Alter. Das hängt dann auch viel von den Situationen ab, in denen du bist. Ich habe über einen sehr guten Freund vor einigen Jahren einen Agenten kennengelernt, mit dem ich zusammenarbeite, der mir auch schon dabei geholfen hatte, den Job in Dänemark zu bekommen. Und ja, es waren auf jeden Fall Gespräche mit ihm diesen Sommer, natürlich auch einfach Gespräche generell mit Kontakten in Basketball-Deutschland, als für mich klar war, dass es eine gute Option sein könnte, auch wieder zurück nach Deutschland zu gehen, eventuell irgendwo noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Dann sprichst du einfach mit jedem, den du kennst und hörst dich um und kriegst mit, was auf dem Markt passiert. Und natürlich habe ich auch mitbekommen, so dass hier die Stelle eben frei werden würde, als veröffentlicht wurde, dass das Laden geht. Und dann ja über den Agenten quasi Kontakt aufgenommen. Dann hatte ich mit Friedrich ein erstes Gespräch, erstmal online und haben uns dann darauf geeinigt, dass wir uns auch persönlich treffen und ich mit meiner Frau hier nach Bayreuth komme für 2 Tage und wir hier die Bewerbungsgespräche quasi nochmal vor Ort machen.
Scheint ja gut gelaufen zu sein, auf jeden Fall. Hast du auch mit dem Laden mal gesprochen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit dem Laden dann telefoniert, einfach weil ich mir dachte, da kann ich auf jeden Fall was lernen. Dadurch, dass er hier war, jetzt einige Zeit, da kann ich von ihm natürlich was mitnehmen, hatte ein paar gute Gespräche mit ihm. Ja, war auf jeden Fall gut und war auch schön, dass er so offen war, mir zu helfen.
Was hat er dir so erzählt? Hat gemeint, mach das, gute Idee? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja sowieso für einen jungen Trainer wie mich eine tolle Chance, diese Verantwortung übernehmen zu dürfen, auch an einem Traditionsstandort wie Bayreuth diese Verantwortung übernehmen zu dürfen. Für mich persönlich auch noch quasi wieder in Süddeutschland zu sein, ist für mich auch familiär was Tolles. Und ja, hat mir auf jeden Fall dazu geraten und hat mir einfach natürlich ein bisschen bisschen was erzählt, vor allem über die Spieler, die schon da sind, weil für mich war natürlich das Wichtigste, als ich wusste, dass es darauf hinausläuft, dass wir hier einen Vertrag unterzeichnen und ich hier arbeiten darf. War für mich natürlich das Wichtigste, erstmal rauszufinden, wer ist jetzt hier an jungen Spielern, wer ist hier an Staff, an Mitarbeitern, wen gibt es im Jugendbereich und einfach erstmal so eine Bestandaufnahme zu machen. Und da war es natürlich total hilfreich, auch mit dem Laden sprechen zu können.
Genau, wir hatten ja einige bestehende Verträge auch bei Spielern, aber wie ist dann so deine Herangehensweise bei der Kaderzusammenstellung gewesen? Also wo hast du dann deine Prioritäten gesetzt, gesagt, das ist auf jeden Fall ein Must-Have, die anderen Sachen sind nice to have, weil ich sag mal so, ich sehe den Pro-A-Basketball so, du hast immer Spieler, die Stärken, aber auch einfach eklatante Schwächen haben, weil sonst wären sie eine Liga höher. Ja? Und das heißt, man muss immer irgendwo Abstriche machen, aber wo hast du wirklich gesagt, das sind meine Must-Haves, da mache ich keine Abstriche?
Ja, Charakter, würde ich sagen, als allererstes. Grundsätzlich nochmal, also für mich war erstmal ein Must-Have, mit den Spielern zu sprechen, die hier sind, bevor ich irgendwen verpflichte und mit irgendwem anders spreche. Also
hattest du auch mit den Importspielern gesprochen vom letzten?
Nee, aber mit den Spielern, also mit, sag ich mal, mit den deutschen Spielern. Wir haben natürlich überlegt, wo ist es realistisch, dass sie hier bleiben können auch, dass es auch eine realistische Möglichkeit auch finanziell gibt, dass sie hier bleiben können. Und habe in erster Linie erstmal mit den Spielern gesprochen, die halt noch unter Vertrag stehen. Und habe die erstmal kennengelernt, habe erstmal versucht, mir so gut es geht, ein Bild aus der Ferne zu zeichnen. Mit individuellen Gesprächen, mit den Spielern natürlich viel Video geschaut, von denen hier mit den Leuten vor Ort gesprochen, um erstmal rauszufinden, welche Rolle können die Spieler, die wir schon haben, ausfüllen und was brauchen wir darum, damit es eben am Ende ein stimmiges Bild gibt.
Jetzt steht ja der Kader und jetzt würde mich mal interessieren, wie du die einzelnen Spieler gescoutet hast, wo du aktuell auch ihre Stärken siehst. Du hast gesagt, diese Stärken von dem Spieler brauche ich in meinem Team. Wo du aber auch vielleicht Bereiche bei den jeweiligen Spielern siehst, wo du sagst, da möchte ich mit meiner Coaching-Staff dieses Jahr noch viel dran arbeiten, dass der Spieler sich in dem Bereich verbessert. Ich habe es jetzt einfach mal nach Rückennummern gemacht. Wir fangen an mit der Nummer 0. Das ist unser neuer Point Guard, Drew Bucks, der aus der zweiten portugiesischen Liga kam, der mit seiner Mannschaft dort, glaube ich, den Aufstieg geschafft hat und hat sich aber entschieden, nicht mit aufzusteigen, sondern zu uns zu kommen. Also wie siehst du Drew und was für eine Rolle wird er in deinem Team spielen?
Ja, also Drew war einer der ersten Spieler, mit denen wir uns überhaupt beschäftigt haben diesen Sommer. Der war sehr, sehr früh auf unseren Listen, auch sehr weit oben. Drew ist einfach insofern ein sehr interessanter Spieler, weil er erstens schon in mehreren Situationen bewiesen hat, dass er eine Mannschaft führen kann, obwohl er sehr, sehr jung ist. Und zweitens schon 2 Jahre in Europa war und noch eben auf einem Markt ist, der für uns realisierbar ist, muss man ja auch sagen. Ne? Also was sind Märkte, die sind für uns realisierbar? Wenn jetzt jemand schon 2 Jahre in Europa war und er hat im zweiten Jahr jetzt schon auf einem, sag ich mal, ebenbürtigen Level gespielt, dann kriegst du den nicht, dann ist der einfach zu teuer. Das heißt, du musst natürlich gucken, wo gibt's jemanden, für den es auch ein natürlicher Karriereschritt ist, jetzt in die Pro A nach Bayreuth zu kommen. Und natürlich auch immer bei den Budgets, über die wir dann sprechen. So. Und da war er für uns, fand ich, ein riesiger Glücksgriff, eben weil er ja schon gezeigt hat, dass das kann, schon gezeigt hat, dass er eine junge Mannschaft führen kann. Der war in Portugal der älteste Spieler in seinem Team. So, obwohl er erst ein Jahr aus dem College raus war, weil das halt eine super junge Mannschaft war, aber der hat diese Mannschaft geführt und er hat sie am Ende sogar zu einem Aufstieg in die erste portugiesische Liga, die ja schon wirklich sehr competitive ist, die erste portugiesische Liga, geführt. Und das war für mich klar, also Führungsqualitäten hat er, gar keine Frage. Ich hatte tolle Gespräche mit ihm, wo ich das Gefühl habe, dass er auch charakterlich sehr gut passt und dass wir auch gut zueinander passen. Ist ein sehr, sehr guter Spieler im Open Court, also sehr guter Fastbreak-Spieler, kann das Tempo unglaublich gut pushen. Ist extrem gut darin, bei hohem Tempo gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn man darüber spricht, was man noch entwickeln muss bei ihm, dann ist es mit Sicherheit weiter an seinem Wurf zu arbeiten. An dem hat er auch schon gearbeitet. Ich fand auch, dass er jetzt in der Preseason schon echt gute Schritte gezeigt hat, dass der Wurf ziemlich stabil ist. Auch jetzt schon. Aber daran arbeiten wir weiter. Und das andere ist dann sicherlich nochmal Turnover zu minimieren bei ihm. Aber ist auch klar, wenn du in einer Mannschaft jetzt wie in Portugal bist, wo du halt jede Entscheidung triffst, dass du am Ende ein paar mehr Turnover hast als die anderen, ist auch irgendwo logisch.
Aber wird auch interessant zu sehen. Ich schätze mal, die defensive Herausforderung für ihn wird noch größer in der Pro A werden. Also auch der Druck, der auf ihn dann kommt, wie er damit umgeht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man konnte das auch in Portugal sehen, dass er sich da zum Beispiel auch teilweise ein bisschen schonen durfte oder vielleicht sogar sollte. Ist aber ganz interessant, dass er eigentlich früh in seiner College-Karriere immer zu den Spielern gehört hat, die besten Verteidiger waren. Deswegen, ich mache mir nicht so wirklich Sorgen um seine Verteidigung, weil ich weiß, der war halt in Portugal, musste 40 Minuten im Schnitt spielen, dann kannst du nicht von jemandem erwarten, dass er ihn noch das ganze Spiel übers Feld jagt. Ja. So, das geht ja nicht, ne? Der muss ja alles machen dort. Aber deswegen, da mache ich mir nicht so Sorgen.
Unsere Nummer 1 ist Callum Baker, Kanadier, war in Kanada am College, kommt aus Toronto, hat da auch in der kanadischen Liga zuletzt gespielt. Ja, wie siehst du ihn und wieso hast du ihn nach Bayreuth geholt?
Ja. Also wir arbeiten ja sowieso auch mit Kollegen zusammen. Wir haben einen unabhängigen Scout, mit dem wir zusammenarbeiten und bei dem wir auch uns Informationen einholen. jemand, der uns sozusagen über die Saison hinweg schon gewisse Märkte sondiert und dann mit uns spricht in der Offseason, damit wir nochmal einen größeren Überblick auch über die kleineren Märkte haben. Und das ist einer der Gründe, warum wir auch auf Callum gekommen sind. Anderer Grund ist, weil ich seinen Agenten auch ganz gut kenne. Der ist derselbe Agent wie der von Skylar Bolin, mit dem ich letztes Jahr zusammengearbeitet habe, der Kapitän unserer Mannschaft bei den Bucken Bears war.
Er hatte keine Lust.
Der ist sehr teuer.
Ich denke es mir.
Ja, also da gibt es dann immer so verschiedene Anknüpfungspunkte. Ne? Man erstellt natürlich seine Listen. Diese Listen kommen teilweise daher, dass man jetzt zum Beispiel mit einem Scout spricht, kommen teilweise daher, dass man mit Agenten spricht. Ich habe natürlich mit vielen Agenten gesprochen. Und Callum kam über beide Wege so rein. Also sowohl über den Scout, der uns hilft, als auch über die Kontakte, die ich hatte. Callum hat eine sehr beeindruckende, vor allem sehr beeindruckende zwei letzte Jahre am College gehabt. Der hat ja erst versucht, sozusagen den Weg in die USA zu machen, in Division One College Basketball. Hat sich da nicht so richtig durchsetzen können, ist dann quasi zurück nach Hause gekommen, nach Toronto. Hatte da aber zwei beeindruckende Jahre. So, und muss schon sagen, dass der kanadische College Basketball sich extrem entwickelt hat. Auch über die letzten Jahre kommen ja auch immer mal wieder richtig, richtig gute Spieler aus dem kanadischen College hierher. Und hat eine Wahnsinns-Saison da gehabt, hat in einem Team gespielt, was sehr europäisch orientiert war, was für mich auch nochmal ein großer Faktor war. Ich habe mit dem Trainer ein langes Gespräch geführt. Mache ich immer bei so jungen Spielern. Ich versuche immer mit dem Trainer zu sprechen, immer nochmal mit einem Assistant Coach zu sprechen. Und du hast ja gemerkt, der Trainer hat eine sehr europäische Idee und das hilft natürlich nochmal, ne? Wenn du jemanden, sag ich mal, von einer kleineren Schule in dem Fall natürlich holst, das ist nicht eine riesen Division One Schule oder so. Dann, wenn der Trainer auch noch eine europäische Idee hat, was in dem Fall der Fall war, war für mich ziemlich ein No-Brainer, weil Callum ist ein super interessanter Spieler, sehr physisch, er kann extrem gut werfen, kann sehr gut mit hohem Tempo spielen, guter Verteidiger, vielseitig auf vielen Positionen und hat auch in der Preseason jetzt beeindruckende Konstanz gezeigt für einen so jungen Spieler. Also der hat bis zu Spiel Nummer 5 in der Preseason jetzt gebraucht, bevor er seinen ersten Turnover geschmissen hat. Das bei seinen Spielzeiten und als Rookie das erste Mal in Europa. So, also das ist schon besonders.
Wir werden drauf schauen, ob das auch so bleibt.
Wird bestimmt nicht so bleiben, aber das ist schon ein beeindruckendes Zeichen.
Ja, ein weiterer ganz junger Spieler ist unsere Nummer 2, Terry Horn. Also auch nicht Terry, wie viele denken. Er nennt sich selbst Terry, also dass wir das hier mal geklärt haben. Terry kommt von einem Division 2 College in South Carolina. Hat da sehr ordentliche Zahlen aufgelegt. Division 2 College gibt's solche und solche, sag ich mal. Wie siehst du Terry und wie bist du auf ihn gekommen?
Also das College, auf dem er ist, ist schon eins der besseren Colleges auf jeden Fall im Division 2 Bereich. Ist schon eins, wo man sagt, das könnte auch mit schwächeren Division 1 Colleges auf jeden Fall competen. Insofern wird das teilweise auch ein bisschen missinterpretiert, dass jemand aus einem Division 2 College vielleicht nicht so gut ist wie aus einem Division 1 College. Das stimmt auch inzwischen nicht mehr so ganz, weil dieser College-Bereich ist so riesig. Das
sind fließende Übergänge.
Fließende Übergänge und die richtig guten Division 2 Colleges würden viele der Division 1 Colleges auf niedrigem Niveau schlagen. So, das ist eine gute Schule. Das ist vor allem ist auch eine Schule, die sehr vernünftig, glaube ich, auch mit den Menschen arbeitet und einen sehr vernünftigen akademischen Schwerpunkt auch setzt. Also da kann man davon ausgehen, dass da schon smarte, reflektierte Jungs von kommen. Auch da hatte ich ein richtig tolles Gespräch mit seinem Coach. Und mit Terry auch. An ihm fand ich interessant, dass er so konstant über mehrere Jahre hinweg an derselben Schule geblieben ist, was du nicht oft siehst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran lag, dass seine Leistungen nicht gut genug waren, um irgendwie zu transferen auf eine andere Schule. Und heutzutage ist es schon so, dass viele von den jungen Spielern eigentlich jedes Jahr auf die nächste Möglichkeit drauf springen, was ich ein bisschen schade finde.
Das war früher noch anders, das hat sich gewandelt in den letzten Jahren.
Extrem gewandelt. Da gibt es teilweise Spieler, die auf 3, 4 Colleges spielen in ihrer College-Laufbahn. Das war bei ihm halt nicht so und er war trotzdem jedes Jahr eigentlich der beste Spieler seiner Mannschaft. Das fand ich sehr spannend und dann ist er einfach ein sehr, sehr vielseitiger Spieler, also guter Verteidiger, aber auch offensiv sehr vielseitig, guter Werfer, kann den Ball auch aus dem Dribbling reinwerfen, kann ordentliche Entscheidungen mit dem Ball treffen. Wird sicherlich auch ein bisschen brauchen, sich auf den europäischen Basketball einzustellen, weil es bei ihm nicht so ist, dass seine Mannschaft jetzt wahnsinnig europäisch gespielt hätte. Seine Mannschaft spielt komplett anders, als wir gespielt haben, das ist schon ein gewisses Risiko natürlich auch dabei. Aber ich habe von Anfang an gemerkt, der ist so aufgeweckt und so smart, der wird in der Lage sein, sich anzupassen. Kann ein paar Wochen dauern, vielleicht dauert es 1, 2 Monate, aber da bin ich sehr sicher, dass er auf das Niveau kommen kann.
Ja, ist bei Rookies ja oft so, mit der Konstanz auch über die Saison, da muss man einfach ein bisschen geduldig sein. Ja. Unsere Nummer 3 hat auch schon Europa-Erfahrung und hat einen super Namen für einen Kommentator und Hallensprecher, DeMarcus Demonia. Der kommt aus Österreich und hat da eine sehr erfolgreiche Saison gespielt.
Ja.
Wie siehst du DeMarcus?
Ja, DeMarcus ist ein sehr, sehr starker Spieler, unglaublicher Athlet, wird, glaube ich, den Fans sehr, sehr viel Freude bereiten dieses Jahr, einfach nur durch seine Art und Weise, die einfach begeistert ist. Er kann aus der Halle springen, kann extrem gut rennen und mit hohem Tempo spielen, ist ein sehr vielseitiger Verteidiger, der verschiedene Positionen, also mit Sicherheit mindestens 3 Positionen in der Pro A verteidigen kann, aber auch offensiv mindestens 3 Positionen begleiten kann, vielleicht sogar 4. Also insofern ein super interessanter Spieler, der ein tolles Jahr in Österreich hatte, wo man schon sagen muss, eigentlich wundert es einen fast, dass er nicht aus dem College heraus sogar noch einen größeren Schritt gemacht hat.
Das war deine letzte Verpflichtung, glaube ich, ne, DeMarcus?
Ja, genau, ja. Also wir hatten sehr, sehr früh schon mit DeMarcus gesprochen tatsächlich. Es war auch, also neben Drew, einer der Spieler, mit denen ich als erstes gesprochen hatte. Und es war dann einfach so, dass die sich erhofft haben, dass er in Bundesliga-Bereich kommt oder dann noch deutlich höher dotierte Verträge irgendwo unterschreiben kann. Und die haben dann lange noch auf diesen Summer League NBA-Bereich gewartet. Ne? Der war dann auch im Summer League, erweiterten Summer League-Team der Boston Celtics. Wurde kurz bevor die Summer League losging, wurde er gecuttet. Und dann mussten sie halt eine Entscheidung treffen, aber dann ist es halt schon relativ spät, ne? Und dadurch, dass er mit uns so gute Gespräche hatte, hatten die, glaube ich, also sowohl sein Agent als auch er das Gefühl, dass es eine tolle Situation ist, hier zu uns zu kommen, weil es hat einfach persönlich gepasst so und auch vom Spielstil her total gepasst. Es war einfach, dass er gucken wollte, hat er eine Chance auf G-League, Summer League, NBA. Traum, den natürlich viele junge Amis verfolgen erstmal.
Ja, klar. Nee, hat auch viel Spaß gemacht bisher in den Vorbereitungsspielen.
Ja, also finde ich auch.
Freue mich sehr auf den Marcus.
Ja, toller Typ, guter Kerl.
Toller Typ, guter Kerl. Unsere Nummer 6, Moritz Plescher. Den kennen wir alle schon ein bisschen. Der hat eine furiose Hinrunde letztes Jahr gespielt in der Pro A, hat sich dann leider ganz, ganz schwer an seiner Schulter verletzt. In einem ganz tragischen Spiel, weiß ich noch, auswärts. Ich denke, er ist fast wieder der Alte. War, ja, wie gesagt, eigentlich, wenn der frei an der Dreierlinie war letztes Jahr, war das Ding zu 99% drin. Und auch jetzt in den Testspielen habe ich gemerkt, der ist ein echter Leistungsträger. Was planst du mit Moritz? Wie wirst du ihn einsetzen?
Ja, definitiv. Also Moritz ist auf jeden Fall einer der absoluten Leistungsträger in der Mannschaft. Das war auch von vornherein klar. Ich habe ja auch gesehen, was er letztes Jahr gemacht hat. Super schade, dass er dann so lange raus sein musste. Aber Moritz ist topfit. Moritz ist gesund. Er hat eine sehr, sehr gute Offseason hinter sich, hat extrem diszipliniert an sich gearbeitet. Ja, auch schon, als er von der Verletzung zurückgekommen ist, alles, was ich gehört habe, ist, dass er super diszipliniert war, um wieder so schnell wie möglich richtig fit zu werden. Ist beeindruckend für mich, wie diszipliniert er an sich arbeitet. Habe ich auch in den ersten Gesprächen in diesem Sommer schon mitbekommen, wie klar er strukturiert ist und wie sehr er das einfach will. Er hat richtig Bock, ein Leistungsträger hier zu sein. Er ist super froh, hier zu sein. Er identifiziert sich total mit dem Standort und wird uns, glaube ich, richtig viel Freude bereiten. Plan definitiv zu 100% mit ihm als absoluter Leistungsträger.
Das denke ich mir. Und ich glaube, die letzte Saison wäre anders verlaufen, wenn er wahrscheinlich gesund geblieben wäre.
Kann mir auch vorstellen.
Konjunktiv bringt uns nicht weiter. Wer uns hoffentlich weiterbringt, ist unsere neue Nummer 8. Das ist ein alter Bekannter in Bayreuth, Nat Diallo. Der war vor 2 Jahren schon mal hier, ist dann nochmal eine Saison nach Vechta und hat sich jetzt wahrscheinlich entschieden, ich möchte noch mehr von mir zeigen. Oder wie bist du mit Nat zusammengekommen?
Ja, genau. Nat hatte ja den Schritt aus der Pro B, also aus dem Ulmer Nachwuchs in der Pro B direkt in die BBL gewagt damals, was sowieso ein Schritt ist, der natürlich nicht einfach ist für junge Spieler. Hat das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, in einer kleinen Rolle dann über 2 Jahre. Einmal erst hier in Bayreuth und dann jetzt in Vechta. Hat aber einfach das Bedürfnis, noch mehr von sich zu zeigen. Also ich glaube, er möchte halt nicht der Bundesligaspieler sein, der dann 6, 7, 8, 9 Minuten spielt, sondern er möchte einfach mehr. Und dann ist es, glaube ich, als junger Spieler manchmal genau das Richtige, so diesen Schritt zurückzugehen, um danach wieder 2 Schritte nach vorne zu gehen. Und da ist er so das typische Beispiel davon, der das auch mit Sicherheit drauf hat. Also der hat die Athletik, der hat die Voraussetzungen, da ist alles da. Der braucht einfach Selbstbewusstsein und eine Situation, wo Leute an ihn glauben und ihm helfen, sich zu entwickeln, auch mal über einen längeren Zeitraum. Deswegen haben wir eben auch entschieden, ihn hier für 2 Jahre an uns zu binden und ihm zu helfen, diesen Schritt zu gehen, wieder in Richtung BBL-Basketball.
Ja, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, auf ihn kommt viel an. In der kommenden Saison bei uns. Ich erwähne jetzt auch noch die Nummer 9, nämlich der kleine Bruder von Drew, Luke Bucks, der jetzt zu uns gestoßen ist, der auch die zweite Mannschaft mit unterstützen soll. Er hat aber von dir ein bisschen Spielzeit bekommen, auch in der Preseason. Siehst du ihn als festen Bestandteil auch bei den Spielen deiner Mannschaft? Also wirst du ihn auch auf die Auswärtsspiele mitnehmen oder kommt es immer darauf an, wie die zweite Mannschaft gerade aufgestellt ist? Wie planst du mit Luke?
Genau, das wird sich zeigen. Also es gibt ja einige junge Spieler bei uns im Verein, die interessant für uns sind und denen wir auch helfen wollen, sich zu entwickeln über die nächsten Jahre. Luke ist auf jeden Fall einer von denen, denen wir diese Chance geben wollen. Am Ende wird auf jeden Fall viel davon abhängen, wie ist der Regionalliga-Spielplan, auch wie ist der NBBL-Spielplan. Das müssen wir natürlich alles eng verzahnen, um zu gucken, dass der Nachwuchs auch den nächsten Schritt macht und dass wir auch mit der Regionalliga-Mannschaft sehr wettbewerbsfähig sind. Das ist schon wichtig für uns und da ist er dann wiederum auch wichtiger Bestandteil bei der Regionalliga. Also so müssen wir natürlich gucken, wie machen wir das denn jetzt sicherlich auch nicht jedes Mal zum Auswärtsspiel mit 12 Leuten fahren, sondern wissen, dass wir eh mit einer 9er oder 10er Rotation fahren. Dann treffen wir natürlich die, sag mal, die richtige Entscheidung für alle Beteiligten so.
Das ist klar. Kommen wir zu deinem, ich glaube, 27-jährigen Veteranen in der Mannschaft. Dejan Kovacevic kam aus Gießen, hat auch schon bei Crailsheim BBL-Minuten gesammelt. Er sieht auch noch älter aus, aber er ist der Veteran auf jeden Fall im Team. Wie bist du auf Dejan gekommen? Warum wolltest du ihn verpflichten? Kanntet ihr euch schon?
Ja, wir kannten uns schon von Bayern München, hatten damals, ich glaube, ein Jahr zusammengearbeitet im NBBL-Bereich. Da war ich Assistant Coach und er war bei Bayern als junger, talentierter Spieler und habe immer seinen Weg verfolgt. Ich fand auch, dass er insbesondere vor 2 Jahren ein sehr, sehr starkes Jahr hatte mit Leverkusen. Ist dann jetzt den Schritt nach Gießen gegangen, weil er, glaube ich, einfach, sag ich mal, jetzt so im Aufstieg mitspielen wollte, nochmal mehr competitive sein wollte mit der Mannschaft, in der er ist. Hatte dann ein bisschen Pech, dass man dann relativ kurz vor Saisonbeginn noch ein paar Spieler verpflichtet hat, unter anderem ja auch ein Robin Benzing dann plötzlich dazu kam, so, den du natürlich auch nicht holst, um auf die Bank zu setzen, so, ne? Und so war, glaube ich, die Rolle am Ende für Dejan auch anders, als er sie sich eigentlich erhofft hatte, als er dort unterschrieben hat. Deswegen hat er ein Jahr gehabt, was für ihn eher enttäuschend war. Weil er vorher gezeigt, dass er ein sehr guter Spieler in der Pro A sein kann und das glauben wir, kann er auch bei uns sein. Für mich ist er deswegen interessant, weil er ein Spieler ist, der jetzt schon auch in seinem ja noch relativ jungen Alter viel Erfahrung mitbringt, der schon BBL gesehen hat, der schon für sehr, sehr gute Coaches auch gespielt hat, auch auf BBL-Niveau und der, glaube ich, unserer jungen Mannschaft viel mitgeben kann und einfach auch ein Leader ist für uns so. Und dazu kommt, er gibt uns nochmal einen ganz anderen Look auf der großen Position, jemand, der nochmal ein bisschen größer ist, der werfen kann, der auch Passentscheidungen von der Dreierlinie treffen kann. Da finde ich, ergänzen sich Nat und er auch sehr gut, so dass du eben zwei Große hast, die auch zusammen auf dem Feld stehen können. Das war für mich so wichtig, weil wir eben einen kleinen Kader zusammenbauen mit nicht wahnsinnig vielen Spielern. Also ist natürlich auch wichtig, dass die vielseitig sind und auch zusammen aufs Feld passen. So, ja. Und nicht der eine nur der Backup vom anderen ist. Da schränkst du dich natürlich extrem ein in deinen Möglichkeiten. Mhm.
Jemand, der letztes Jahr schon als Ergänzungsspieler im Kader war, ist unsere Nummer 15, Benedikt Hoppert. Er hat auch bei dir jetzt ein paar Minuten wieder bekommen in der Preseason, auch weil Dejan unter anderem auch verletzt war. Wie siehst du Bene so im Training und wie denkst du, dass du ihn auch noch an das Leistungsniveau Pro A ranführen kannst?
Ja, das können wir auf jeden Fall, das ist auch der Plan. Also ich meine, Bene ist ja noch sehr jung. Muss dazu auch immer sagen, bei größeren Spielern hat man sowieso auch immer in der Tendenz noch mal ein bisschen mehr Zeit, weil es meistens eher Spätentwickler sind. Ich glaube absolut daran, dass Bene auf das Niveau kommen kann. Er will auch unbedingt, hatte auch da im Sommer gute Gespräche mit ihm, wo ich klar gemerkt habe, so der will auf jeden Fall den Schritt gehen in Richtung Pro A, sich auch als Spieler zu entwickeln, der da eine größere Rolle hat, perspektivisch. Und jetzt geht es für uns erstmal darum, ihm dabei zu helfen, sich dabei da zu entwickeln in die Richtung. Wird bei uns natürlich zusätzlich Regionalliga-Spielzeit bekommen, sodass er auf jeden Fall auf seine Minuten kommt. So. Und macht sich aber sehr gut, also sehr lernwillig und wissbegierig und trainiert sehr, sehr gut.
Ein weiterer junger Spieler mit deutsch-griechischen Wurzeln ist Marios Giottis. Auch der hat letztes Jahr eine ansteigende Formkurve gehabt, bis auch er sich leider ganz schwer verletzt hat. Ich denke, auch er ist wieder bei 100%. Die meisten haben gesehen, was Marios kann. Wie wirst du ihn einsetzen? Welche Rolle wird er in deinem Team spielen?
Also er ist ein sehr vielseitiger Verteidiger, der eine tolle Energie aufs Spielfeld bringt, der einfach Hustle-Plays bringt, der mal auf den Ball drauf springt, wenn gerade nicht klar ist, wer ihn hat, der einfach die kleinen Dinge für eine Mannschaft macht, die aber so wichtig sind. Ne? Und ist jemand, der uns im Training extrem weiterhilft, weil er da auch da eine hohe Intensität jeden Tag an den Tag legt. Hat viel an seinem Wurf gearbeitet, auch über die letzten Jahre, glaube ich. Und sehe ich auch jetzt im Training, dass er viel investiert, um einfach nochmal ein sehr, sehr guter Spot-Up-Werfer zu sein zusätzlich. Also ich würde ihn so einschätzen, dass er uns da eine gute Rolle geben kann, als jemand, der Energie gibt, den offenen Wurf reinwirft und einfach für die Mannschaft ein ganz wichtiger Charakter ist, auch durch seine Ausstrahlung.
Gute Rolle und auch Energie bringt auf jeden Fall Louis Nauton mit der 51. Auch der war letztes Jahr beim Laden immer jemand, der schon mal ein paar Minuten bekommen hat. Wir wissen um seine Stärken, aber auch um seine, sag ich mal, Schwächen, die er noch ausgleichen muss. Wie planst du mit Louis und wie gefällt er dir bisher?
Gefällt mir sehr gut. Ich kenne Louis ja tatsächlich. Ich habe Louis auch schon mal als jungen U14 und U16 Spieler bei Bayern gecoacht.
Kommt aus München, ne? Ursprünglich.
Ja, genau, aus der Nähe von München. Ja. Und ja, Louis ist erstmal ein super Kerl, der immer ein Lächeln auf den Lippen hat, der immer eine tolle Energie reinbringt. Egal, wo er hingeht, strahlt er was Positives aus, was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, im Leistungssport. Er ist ein toller Verteidiger, der hohe Intensität aufs Spielfeld bringt, der auch total ohne Angst Spieler auf einem sehr hohen Niveau verteidigt. So, ja, hat da keinen Schiss vor irgendwem und das sieht man im Training. Und ich glaube, der kann sich auf jeden Fall auch auf diesem Niveau perspektivisch durchsetzen, weil wenn er so versteht, was seine Stärke sind, was er ganz klar zeigt, also als guter Verteidiger, als jemand, der dann den freien Wurf reinwerfen kann, weil er daran arbeitet, dann kann er sich da auf jeden Fall weiterentwickeln. Er hat auch einen tollen Sommer gehabt, war viel unterwegs mit Familie, hat aber die ganze Zeit auf verschiedensten Basketballcamps an sich gearbeitet, auch mit Individualtrainern an sich gearbeitet, kam zurück und man sieht jetzt schon, er ist auf jeden Fall nochmal ein deutlich besserer Spieler, als er war als er sozusagen in den Sommerbreak gegangen ist. Richtig guter Typ, wird uns auf jeden Fall viel geben und wird so wie Bene und Luke natürlich auch so Richtung Regionalliga seine zusätzlichen Einsatzzeiten bekommen.
Mhm, sehr schön. Last but not least, jemand, der, sag ich mal, wirklich aus der Situation letztes Jahr sehr viel gewonnen hat, dass wir sehr viel Verletzungspech hatten, war Lenny Liedtke im letzten Jahr, der ja eine größere Rolle bekommen hat beim Laden und ich denke, die wird er auch bei dir bekommen, oder?
Ja, das denke ich auch. Liegt natürlich an ihm am Ende des Tages, aber er macht sich schon sehr, sehr gut. Ist ein sehr vielseitiger Spieler. Auch das, wie schon gesagt, ist natürlich wichtig, dass er auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann, sowohl offensiv als auch defensiv. Wird da so zwischen Position 3 und 4 sicherlich bei uns eingesetzt werden. Sehr jung noch, aber dafür schon echt auf einem guten Niveau, wenn man guckt, dass er jetzt erst sein erstes Jahr sozusagen im Pro-A-Bereich hinter sich hat, macht er das schon richtig gut. Sehr guter Werfer, sehr vielseitiger Spieler, der auch gut ohne Ball spielen kann. Das ist auch eine Qualität, die nicht mehr viele junge Spieler haben, weil alle irgendwie mal den Ball in der Hand haben wollen. Und ist sehr, sehr gut darin, effizient Wege zu finden, dem Team zu helfen auf verschiedene Arten und Weisen. Und wird uns da auf jeden Fall sehr weiterhelfen.
Und auch ein Sympathieträger aus meiner Sicht.
Definitiv.
Ja. Vielleicht noch zwei Sätze zu deinem neuen Assistant Coach Lukas Hofer. Wie bist du auf ihn gekommen und was wird er einbringen in deine Coaching-Staff?
Lukas und ich kennen uns von der Trainerausbildung. Wir sind beide in dieser FECC-Ausbildung gewesen. Das ist von der FIBA, eine Ausbildung für junge Trainer europaweit sozusagen, wo jedes Land aussuchen kann, welche jungen Trainer alle 2 Jahre, glaube ich, zu diesen Ausbildungen gehen können. Das ist dann so ein 3-jähriges Programm, wo du ausgebildet wirst von verschiedensten Basketball-Koryphäen, auch auf hohem Niveau europaweit. Da haben wir beide uns kennengelernt vor einigen Jahren, sind dann immer in Kontakt geblieben und ja, für mich war klar, wenn ich ihn herhole, dann kriege ich jemanden, der erstmal ein wahnsinnig sympathischer Mensch ist, der extrem gut einfach mit Menschen kann, mit jungen Menschen kann, der auch lange mit jungen Spielern gearbeitet hat, der junge Spieler entwickeln kann, das auch natürlich super wichtig für uns ist und der eine sehr, sehr positive Energie in die Halle bringt.
Du hast das schon mal anklingen lassen, jetzt im Gespräch. Du hast bei der Zusammenstellung mehr Wert auf Qualität als auf Quantität, sage ich jetzt mal, gelegt. Wieso ist das aus deiner Sicht genau die richtige Entscheidung? Und siehst du es trotzdem als Gefahr, dass das zum Beispiel, wenn Verletzungen passieren, unser Saisonverlauf auch noch irgendwo gefährlich werden kann?
Ja, eine Gefahr ist es auf jeden Fall, aber du musst ja entscheiden, wo du deine Prioritäten setzt, wenn du so eine Mannschaft zusammenstellst. Ich würde es auch umdrehen und sagen, es ist auch eine Chance, weil wir eine sehr junge Mannschaft zusammengestellt haben. Und bei einer jungen Mannschaft hast du natürlich die Möglichkeit, wenn du mit denen gut arbeitest, dass die am Ende des Jahres weitaus besser sind als am Anfang des Jahres. Diese Chance hast du auf dem Niveau nicht, wenn du eine ältere Mannschaft zusammenstellst, sag ich mal, mit Spielern, die dieses Niveau schon mehrere Jahre gesehen haben. Das kann in jede Richtung gehen. Es kann natürlich sein, dass du auch einen Fehler machst bei jemandem und jemanden geholt hast, der sich nicht so entwickelt, wie du denkst. Ich glaube aber, wenn du einen Weg findest, dass sich Spieler entwickeln, dann kannst du halt am Ende des Jahres auf einem ganz anderen Niveau sein, als du jetzt schon bist. Und ich sehe da eher diese Chance als die Gefahr, muss ich sagen. Am Ende ist es natürlich so, dass wir wussten, was unsere Möglichkeiten sind finanziell und wir uns einfach hingesetzt haben und haben gesagt, wie können wir mit den Möglichkeiten eine Mannschaft zusammenbauen, die eine Chance hat, um die Playoffs zu kämpfen. Weil für uns es einfach super wichtig war, relevant zu sein und competitive zu sein, weil wir glauben, dass der Standort Bayreuth das auch braucht, weil es ein Standort ist, der eben schon so viele tolle Dinge gesehen hat und so eine Begeisterungsfähigkeit halt auch hat, dass es natürlich auch an uns liegt, eine Mannschaft zusammenzustellen, die diese Begeisterung erhalten oder auch nochmal auf das nächste Level hieven kann. Und deswegen war für mich klar, ich gehe lieber ein geringes Risiko, als, sag ich mal, bewusst im Niemandsland der Tabelle zu versinken, ne? Weil das wäre ja die Alternative, dann eine Mannschaft zusammenzustellen, wo ich weiß, die ist nicht competitive, aber die wird schon dann irgendwie, naja, die macht schon irgendwie ihr Ding so ungefähr, aber das macht ja auch keinen Spaß, ne? Also dafür sind wir ja auch alle zu sehr competitive, als dass wir sowas dann machen wollen würden. Deswegen junge Mannschaft mit viel Potenzial.
Ja, die Bayreuther lieben auf jeden Fall energetische Mannschaften. Ja? Und die Ansprüche, denke ich mal, die gehen trotzdem in den Köpfen immer noch eher nach oben, als dass wir uns damit abfinden wollen, irgendwo im Mittelmaß uns dann mal zurechtzufinden.
So soll das ja auch sein. Das ist ja bei uns allen auch das Gleiche. Wir haben ja alle auch hohe Ansprüche an uns selbst, müssen natürlich trotzdem die abgleichen mit den Gegebenheiten, würde ich sagen. Und dann alle gemeinsam das Maximum dafür tun, dass wir eine richtig tolle Saison haben zusammen.
Siehst du trotzdem eine Challenge auf den großen Positionen, jetzt nur noch den ersten Testspielen? Also DeMarcus ist ein herausragender Spieler, spielt immer mit dem Gesicht zum Korb. Lenny spielt auch mit dem Gesicht zum Korb. Du hast jetzt im Endeffekt nur 2, sag ich mal, klassische Big Men in deinem Kader. Wie denkst du, dass du das kompensierst?
Ja, wir haben 2 klassische Big Men plus natürlich noch einen jungen Spieler mit Bene Hoppert, der auch seine Chancen ganz gut genutzt hat in der Preseason. Und dem ich schon auch zutraue, dass er im Laufe der Saison auch hier und da eine gewisse Rolle übernehmen kann, wenn es mal nötig ist. Ist definitiv so, aber auch da wieder mussten wir natürlich Entscheidungen treffen. Und für uns war es klar, dass wir lieber eine gewisse Qualität und auch eine gewisse Vielseitigkeit haben, als da wahnsinnig tief aufgestellt zu sein. weil wir glauben, dass die Chancen größer sind als die Risiken sozusagen. Das ist ja eine Abwägung der beiden Faktoren. Mhm. Aber wir haben natürlich einen Weg, auch klein zu spielen. Also es ist für uns auch klar, wenn was passiert, dann müssen wir natürlich klein spielen und dann musst du sagen, ja, das ist tough, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr tough zu verteidigen. Weil ich verteidige mal eine Mannschaft mit DeMarcus Simoni auf der 5. Das ist nicht einfach.
Ja, absolut.
Das hat man auch jetzt am Wochenende schon gesehen, dass wenn du dann mit hohem Tempo spielst und alle auf dem Spielfeld den Ball reinwerfen können von der Dreierlinie, dann tut das auch ganz schön weh defensiv für die andere Mannschaft.
Genau, du sprichst den Steiner Hörgerätecup am Wochenende an. Also da hat die Mannschaft nie über 40 Minuten ihr Potenzial abrufen können. Gegen Crailsheim waren es 3/4, dafür war 1 gar nicht. Ja, gegen Frankfurt war eigentlich schon die erste Halbzeit relativ schnell klar, dass Frankfurt einfach an dem Tag die stärkere Mannschaft ist, auch individuell. Wir haben auch einen Bundesliga-Kader, muss man natürlich dazu sagen. Crailsheim, muss man sagen, aus meiner Sicht eine der 2 besten Mannschaften wahrscheinlich in der Pro A in der kommenden Saison.
Definitiv.
Aber wie denkst du, dass du die, oder wo möchtest du ansetzen, dass die Mannschaft konstanter über die ganzen 40 Minuten ihr Potenzial abrufen kann?
Ja, ich denke, das ist eine normale Nebenwirkung, die du hast, wenn du ein junges Team hast, was sich ja auch erstmal finden muss. Ich glaube, bei jungen Mannschaften ist es immer so, dass im Prinzip so die Höhen, die du hast in deiner Performance, meist relativ hoch sind, weil so eine Euphorie aufkommt und plötzlich irgendwie gefühlt alles funktioniert und dann so ein extremes Selbstbewusstsein plötzlich entsteht. Das hat man auch über Phasen gegen Crailsheim gesehen, dass es einfach plötzlich da war. Du hast aber auf der anderen Seite auch Tiefen, die sehr, sehr tief sind, weil ein junger Spieler natürlich noch lernen muss, wie er mit einem Fehler umgeht und noch lernen muss, wie er dann Wege findet, dann eben nicht 3 Fehler in Folge zu machen. Weil es ist halt die Herausforderung als junger Mensch, wenn du einen Fehler machst, ist der Kopf kurz unten und während dein Kopf kurz unten war, hast du auf der anderen Seite schon einen Dunk in Transition kassiert. Ne? Und das ist halt die Herausforderung, an der arbeiten wir. Da haben wir auch die ganze Zeit drüber gesprochen. Das ist auch in der Preseason auch gegen Dresden schon so gewesen. Da waren wir auch mit 20 Punkten vorne, haben das komplett dominiert und haben dann die Dresdner zurück ins Spiel kommen lassen. So, das ist eine Herausforderung für uns. Die liegt auf der einen Seite daran, dass wir jung sind, liegt aber auf der anderen Seite auch daran, dass wir nicht in der Lage sind, aktuell zum jetzigen Zeitpunkt über 40 Minuten das Tempo zu gehen, mit dem wir spielen wollen. Das ist ganz natürlich. Wir sind auch erst 3-4 Wochen in der Preseason. So, es haben 1-2 Spieler gefehlt. Wir hatten ein bisschen Foul Trouble. Dann im ersten Spiel mit Nat Diallo, der nur 12 Minuten gespielt hat. Und dann sind wir jetzt noch nicht auf einem Fitnesszustand, wo wir dann plötzlich zu siebt rotieren können und in demselben Tempo spielen können. Und das ist halt das Thema. Unsere Spielweise ist extrem kräftezehrend. Und dafür musst du natürlich auf einem absoluten Top-Level sein und musst alle haben, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt auch, damit du das über 40 Minuten abrufen kannst, ne? Das können wir noch nicht, aber das ist ja auch in Ordnung, weil dafür haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
Und genau, jetzt geht's nämlich ins Trainingslager nach Kitzingen. Genau. Und das sind dann wohl genau die Sachen, an denen du mit dem Team arbeiten möchtest. Also, dass sie mehr Energie über das ganze Spiel geben können. Vielleicht auch so Sachen wie mentale Stärke. Wie gehe ich damit um, wenn ich mal wirklich 10 in Folge kassiert habe, dass ich trotzdem nicht zusammenbreche? Oder?
Ja, genau. Total. Das sind aber auch Dinge, die wir auch schon jetzt zum Beispiel am Sonntag gegen Frankfurt gesehen haben. Weil ja, natürlich verlieren wir das Spiel am Ende deutlich. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist wie gesagt ein BBL-Team, wie du auch schon gesagt hast, so, wo man jetzt nicht unbedingt mit der Idee reingehen sollte, dass wir die da weghauen. Ne? Und uns haben einige Spieler gefehlt, unter anderem so unsere beiden Kapitäne, Drew Bucks und Dejan Kovacevic. Also insofern muss man sagen, das war natürlich eine taffe Herausforderung, auch am Sonntag dann Back-to-Back zu spielen. Einige Leute ausgefallen, wie gehen wir das an? Unser wichtigster Punkt war, wir bleiben zusammen und wir brechen nicht ein. Und ja, Frankfurt war das ganze Spiel aber eigentlich besser als wir. Frankfurt ist aber auch auf dem Papier besser als wir. Und uns haben Spieler gefehlt. Und wir haben aber einen Weg gefunden, zusammen zu bleiben und nicht auseinanderzubrechen. Und ich habe am Sonntag zum Beispiel weitaus mehr Huddles gesehen von der Mannschaft. Ne? Also wenn sozusagen irgendwie ein Foul passiert, kurze Unterbrechung, alle Spieler gehen kurz zusammen, legen die Hände um die Arme und sagen, ey, das müssen wir jetzt nächste Possession machen. So, das war ein großes Ziel für Samstag. Das sind so Kleinigkeiten, die sieht man dann vielleicht gar nicht so. Man denkt, ja, jetzt haben wir mit 20 gegen Frankfurt verloren. Aber ich sehe, die sind zusammengeblieben und die haben trotz zum Beispiel einem taffen Viertel gegen Crailsheim und trotzdem, dass ihre beiden Kapitäne nicht dabei waren am Samstag gegen ein Bundesliga-Team, sind sie zusammengeblieben und haben immer wieder Wege gefunden, auch gute Dinge zu machen und sind nicht auseinandergebrochen. Und das ist das Allerwichtigste. Also ich glaube, da haben wir schon einen guten Schritt gemacht. Wenn wir die nächsten Schritte im Trainingslager machen, werden natürlich auch viel sprechen, werden Teambuilding machen, werden viel Zeit miteinander verbringen. Dann bin ich auch sehr optimistisch, dass wir Wege finden werden, den nächsten Schritt zu gehen.
Weil du es gerade gesagt hast, nur ganz kurz noch, Drew und Dejan werden deine Kapitäne in der Co-Funktion. Wieso ist es auf die beiden gefallen? Wegen ihrer Leadership?
Ja, weil sie ganz klar auch schon in der Preseason gezeigt haben, dass sie in der Lage sind und auch willens sind, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben viele Charaktere in der Mannschaft, die auch bei jungem Alter schon Verantwortung mit übernehmen, einfach dadurch, dass sie vorleben, dass sie auf die richtige Art und Weise arbeiten, dass sie hart trainieren. Aber die beiden haben sich schon extrem hervorgetan. Wie gesagt, Drew als jemand, der sowieso schon 2 Jahre eine sehr junge Mannschaft geleitet hat, und auch hier von Anfang an den Mund aufgemacht hat und Leuten geholfen hat, ihre Rollen zu verstehen und den nächsten Schritt zu gehen, sich zu entwickeln, richtig zu arbeiten. Und Dejan ja genauso, haben wir ja schon drüber gesprochen. Die beiden machen das auch sehr gut.
Dann sind wir extremst gespannt und zwar auf den 21. September um 19 Uhr in der Oberfrankenhalle, wenn wir unser erstes Heimspiel gegen die Hakro Merlins aus Crailsheim bestreiten werden. Ich wünsche dir ganz viel Glück erstmal im Trainingslager. Ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit hier im ersten Podcast im BBC Bayreuth Courtside. Und vielleicht sprechen wir uns ja im Laufe der Saison nochmal, je nachdem, wie die Lage so ist. Florian Wedell, schön, dass du heute deine Zeit geopfert hast oder für uns gegeben hast. Und ja, dir alles Gute für den Saisonstart mit unserem Team.
Vielen Dank, bis bald.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Der Podcast wird präsentiert von VFM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de
It's BBC Bayreuth Courtside.